Du hast verkaufen, aber Kunden brauchst du schon und so gehen schnell Monate ins Land und plötzlich fehlt Umsatz. Wie kannst du das vermeiden? Hallo Solopreneure und freiberufliche Unternehmer. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, Autor und Gründer der Product Service Mastermind und des Excellence Club. Als Unternehmer und Investor gebe ich dir mein Wissen und meine Erfahrung weiter, damit du erfolgreich und stolz sein kannst auf das, was du erschaffst. Wenn dir der Gedanke an Akquise und Vertrieb unangenehm ist, dann bist du nicht allein. In der heutigen Episode sprechen wir darüber, warum es besser ist, sich auf Vertrauen und den Wert deines Angebots zu konzentrieren, als einfach nur zu versuchen, etwas zu verkaufen. Und vor allem, wie es mit der richtigen Strategie sogar besser funktioniert, wenn du gar nicht verkaufen willst. Und so freue ich mich, heute hier im Podcast zu haben, Martin Sänger. Hallo Martin.
Hallo Mike, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Wir haben ja ein Thema, was uns ja auch sehr bewegt, weil das ist einfach ein Teil, ein Element, ein wesentlicher Inhalt dessen, auf was wir als Unternehmerinnen und Unternehmer, gerade als Freiberufler, immer wieder schauen müssen, was wichtig ist, Akquise.
Ja, absolut. Also eines der wichtigsten, aber häufig auch eines der ungeliebtesten Themen, ne?
Ja. Und warum es so wichtig ist, es ist eigentlich im Grunde, wenn wir uns angucken, warum ein Unternehmen existiert, löst ein Problem. Ja, das ist der Grund, warum Kunden eine Lösung kaufen. Um aber ein Problem zu lösen, muss ich auch Kunden akquirieren. Ja, das heißt, dieser Zusammenhang im Wertstrom in der Mitte, ne, ich muss einen Kunden akquirieren und dann muss ich natürlich das Problem des Kunden lösen. Ja. Diese Kombination ist eigentlich der Kern des Ganzen, was ein Unternehmen im Wertstrom ausmacht. Und da ist vorne einfach ein großer Aspekt, den wir berücksichtigen müssen. Das ist das, wo ich heute ein bisschen mit dir reinsteigen will, weil das ist für ganz viele in unserem freiberuflichen Kontext echt ein Thema, Akquise.
Ja, absolut. Also kriege ich ja auch seit einiger Zeit hautnah mit. Und weil du das sagst, das Thema Kunden akquirieren, aber dann auch deren Probleme lösen, das ist natürlich, wenn du alleine unterwegs bist, eine ganz schwierige Nummer, das unter einen Hut zu kriegen. Weil da relativ häufig ein Effekt auftritt, den nenne ich so Sinusauftragslage. Das heißt, in dem Moment, wo du einen Auftrag hast und da natürlich für deinen Kunden unterwegs bist und selbstverständlich da auch alles gibst, da wird dann ganz oft die Akquise vernachlässigt. Und wenn dann der Auftrag von dem Kunden vorbei ist, dann steht man da und guckt und denkt sich, gar kein direkter Anschluss da, jetzt muss ich mal wieder akquirieren. Aber das bedeutet natürlich, dass das Einkommen dann ganz häufig erstmal in so ein Tal fährt, bis der nächste Auftrag kommt. Und dann lässt man die Akquise wieder sein und so weiter. Also die Sinusauftragslage entsteht dadurch ganz oft.
Ja. Und das macht es ja doppelt schwierig, ne? Also das eine ist ja, das Thema Akquise liegt vielen von uns nicht so in Fleisch und Blut. Das wissen wir, dass wir es machen müssen, aber so richtig so, ich stehe jetzt morgens früh um 5 auf und sage so, yay, ich akquiriere heute den ganzen Tag Kundenaufträge ran. Ja, das tun die wenigsten von uns. Und dazu kommt noch etwas, gerade bei dieser Sinusauftragslage, du hast das so schön beschrieben, jetzt ist der Auftrag abgeschlossen, jetzt sehe ich, mein Einnahmestrom bricht runter, der muss nicht einbrechen. Ist man gefällt mir langsam nicht mehr in diese Richtung, die hier passiert.
Ja.
Gerade in solchen Kontexten, wo wir als freiberufliche Unternehmerinnen mit so Boutiquen, 1 bis 15 Mitarbeitern unterwegs sind, dann wirst du schnell nervös.
Ja, absolut. Und das ist auch mehr als menschlich, dass man da nervös wird. Ne? Wenn man seinem Konto beim Schmelzen zuschaut oder seinem Kontostand, ja, kann mir kaum einer sagen, dass er da völlig entspannt sich in seinen Gartenstuhl legt und sagt, das wird schon.
Und das haut ja dann ganz schnell durch. Ne? Also wenn ich dann in solchen nicht entspannten Kontexten jetzt etwas tue, was ich auch nicht leidenschaftlich Tag ein und tue, man sagt mal so schön, das riecht das Gegenüber.
Ja, absolut. Also das ist einer der ersten Erfahrungen, die ich im Vertrieb gemacht habe, als ich noch im Außendienst war. Und bei Kunden eben dann versucht habe, Aufträge zu akquirieren oder vielmehr Mobilfunkverträge verkauft habe damals. Es war so, wenn ich am 4. oder 5. des Monats schon sehr gute Verträge gemacht hatte, sodass ich mir eigentlich keine Gedanken mehr machen musste, dann wurde das ein super Monat, weil ich überall ganz entspannt und locker reingestiefelt bin. Und das lief dann wie geschnitten Brot einfach durch. Ich habe fast jeden Auftrag bekommen, alles war cool. Wenn ich aber so einen Monat hatte, wo es am 20. immer noch eng war und es nicht klar war, ob ich überhaupt mein Ziel erreiche, dann war das eine Plagerei und eine Qual und der Kunde kriegt es mit, auch wenn du selber immer denkst, komm, ich schüttel das ab und ich mache jetzt hier, keine Ahnung, ich meditiere noch eine Viertelstunde, dann mache ich im Auto noch ein bisschen Yoga und dann lächle ich mich selber an und renne da rein. Der Kunde merkt es trotzdem, ja. Und deswegen ist es so wichtig, da einfach auch für sich selber einen Weg zu finden, dass das eben nicht so Riesenschwankungen hat, ne?
Genau. Und dieser Weg, den hast du ja sehr schön in deinem neuen Buch beschrieben.
Ja.
Was ich sehr empfehlen kann. Sehr lesenswertes Buch mit einem ganz tollen Titel.
Ich hasse Verkaufen, aber Kunden brauche ich schon.
Und da bringst du es echt auf den Punkt. Also das muss ich sagen, das ist schon, als du die Buchveröffentlichung gemacht hast im Februar bei mir hier auf dem Freiberufler-Camp, ich sah da die Leute vor dem Buch stehen und denk so, jo, der Martin, der hat es wirklich auf den Punkt das Thema getroffen. Na, ich hasse Verkaufen, das ist so die eine Teil der Gleichung. Und ja. Der andere Teil der Gleichung ist, Kunden brauche ich halt trotzdem. Und jetzt ist genau an der Stelle ja der Hebel, den du in dem Buch auch beschreibst, den die Leute eben sich dann bauen und da dran arbeiten können, dass eben so eine Sinuskurve nicht mehr die Normalsituation ist.
Ja, und das allererste und wichtigste, und deswegen ist es auch das erste Kapitel in dem Buch, ist einfach, dass man selber so ein bisschen seine Vorbehalte und seine manchmal auch falschen Eindrücke vom Thema Verkaufen los wird. Und zwar mit dem ganz großen Grundgedanken, du kannst es ja anders machen als das, was dir persönlich vielleicht an irgendwelchen Verkäufern missfällt. Ja, also ich kann das absolut nachvollziehen, wenn ich so im Internet unterwegs bin. Da sind ja Typen dabei, die dann irgendwelche Anzeigen schalten, wo du dir denkst, meine Güte, also warum die denn das Verkaufen gelernt, ja? Und vor allem, ist das überhaupt ein Verkauf, der an Firmenkunden, also B2B, so funktionieren kann? Und in den meisten Fällen ist es das eben nicht. Und dadurch bekommt man aber durchaus einen relativ schlechten Eindruck von manchen Verkäufern. Und dann kann ich auch die ganzen Vorbehalte verstehen. Also, dass man Leuten irgendwie auf die Nerven gehen muss, dass man sie über den Tisch ziehen muss und solche Geschichten. Ja. Und das Gute und das Wichtige ist, man kann das auch elegant, leicht und humorvoll machen, weil man ja selber entscheiden kann, wie gehe ich an die Sache ran, wie trete ich dabei auf. Ne? Und deswegen, das ist auch so ein ganz, ganz großer Punkt für mich, wo ich ja seit vielen Jahren jetzt mit nicht hauptberuflichen Verkäufern arbeite, im Gegensatz zu denen, die hauptberufliche Verkäufer sind. Die machen sich da kaum Gedanken über sowas. Ja? Aber Leute, die nicht hauptberuflich im Verkauf sind, die machen sich ganz viele Gedanken zu dem Thema, oh Gott, wie wirke ich denn, wie komme ich dann rüber, kann ich das wirklich so machen und ne? Und das ist schon mal der allerwichtigste Punkt und deswegen auch das erste große Kapitel in dem Buch.
Ja, und es ist auch immer, es ist das große Bedenken, ja, was jeder hat, weil es ist so stark gekoppelt ja auch mit unserem Ruf, mit unserer Expertise, mit unserem Auftreten, mit unserem, also ich kann nicht auf der einen Seite der Top-Guru sein mit dem Prioritize-Service, wo ich wirklich, ne, Sterne-Kochrezept habe, ein Sterne-Menü anbiete und die Kunden am Ende dann ein Ergebnis und eine Lösung bekommen, wo sie sagen, wow, krass, ja, und vorne laufe ich da rum wie so ein klassischer Schlangenölverkäufer oder weißt du, so diese typischen Staubsaugervertreter, die man so im Kopf hat, ja, das passt nicht zusammen und da macht man sich dann schon erstmal darüber Gedanken und dann kommt das zweite dazu, was du immer sagst, wir sind keine hauptberuflichen Verkäufer, ja, das heißt, wir haben eigentlich auch überhaupt keinen Plan, keine Ahnung, keine Erfahrung, wie Verkaufen da vorne eigentlich im B2B professionell funktioniert.
Ja, absolut und tatsächlich ist dann eine Sache, die ich halt immer wieder beobachte, ist dann die, man zieht sich auf seine Expertise zurück. Ja, also wenn ich irgendwie in der Softwareentwicklung tätig bin, ja, und ein super Programmierer, dann rede ich halt übers Programmieren, ja. Wenn ich jetzt aber beim kaufmännischen Leiter sitze, weil der irgendwie halt dummerweise das Ganze freigeben muss, dann interessiert den das Programmieren herzlich wenig. Ja? Und das ist ein ganz, ganz wichtige Erkenntnis und Übung dann letztlich auch, dass ich genau herausfinde, mit wem im Unternehmen bei dieser ganzen Einkaufskette, die so ein Angebot unter Umständen durchlaufen muss, mit wem rede ich wie und vor allem, was hat wer für welche, also wer im Unternehmen hat welches Ziel und wie kann ich das bedienen mit meinem Product as Service, ne?
Ja. Und da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Dieses Buying Center, ne? Also diese, in der Regel, meine Erfahrung damals aus dem Ingenieurbüro waren, das sind mindestens drei, die da irgendwie beteiligt sind. Das ist der Entwicklungsleiter gewesen, ne, der sagte, ich brauche ein Lastenheft oder ich brauche halt hier das Mentoring im Systems Engineering. Gut, das war jetzt derjenige, der das für sich und sein Team gebucht hat. Ja. Der hat ein Problem, der sah mich als mit mir und dem, was ich gemacht habe, mit dem Product as Service als die Lösung für sein Problem. Für den war das relativ easy. Da argumentiere ich auch viel schneller noch auf der fachlichen Ebene, weil der Gegenüber sitzt mir ein Entwicklungsingenieur als Abteilungsleiter. Ja, so.
Wollte ich gerade sagen, das ist der, der dich versteht, wenn du über deine Expertise sprichst.
Genau. Wobei ich da auch aufpassen muss, ne, wenn das ein Dr. Maschinenbau war und ich kam als Systemingenieur mit Software-Background ins Gespräch, den kann ich fachlich auch ganz schnell wieder rausquatschen aus dem ersten Gespräch. Ne?
Ja.
Aber das ist der Teil, den wir alle eigentlich relativ gut können, wenn wir mit unserem fachlichen Gegenüber beim Kunden reden, also dem Entscheider, der Entscheiderin. Das ist aber nur die eine Person im Buying Center.
Ja.
Jetzt gibt's ja die nächste Person. Das ist ja klassischerweise irgendjemand auf der höheren Ebene, der dann oftmals den Topf mit freigeben muss. Weil wir sind ja in einem B2B-Kontext unterwegs, wo wir ja nicht für 3,29 € ein E-Book verkaufen oder einen Online-Kurs. Hey, ja, hier Systems Engineering Online-Kurs für 29,90 €. Das sind wir nicht. Ja, was wir, total normale Welt, in der wir unterwegs sind, dass unsere Angebote schnell mal Ende 4 bis hin zu weit 5-stellige Euro-Beträge einfach ausschreiben.
Ja.
Weil das ist völlig normal. Ja. Den größten Auftrag, den ich mal reingeholt habe, waren 9 Lastenhefte am Stück. Ja,
wow.
So, das heißt, wir reden hier über fast 100.000 €, die ich in das Angebot reingeschrieben habe. Das ist unsere Welt, das ist normal. Aber das ist eine Welt, wo das Gegenüber, dieser Entwicklungsleiter, Entwicklungsleiterin, die Entscheider, auf der Fach- oder auf der operativen Ebene als Abteilungsleitung nicht alleine mehr entscheiden.
Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Du hast gerade von mindestens 3 Mitentscheidern gesprochen. Es gibt eine Studie aus 2022 von der Münchner Agentur, die sind sogar auf die Zahl von 5,4 Entscheider im Durchschnitt gekommen, die mitquatschen, wenn es darum geht, einen größeren Auftrag zu vergeben. Also ich rede jetzt nicht von irgendwie 5 Bleistiften, sondern so wie du sagst, von richtigen Aufträgen. Und dann sind das im Schnitt bei mittelständischen Unternehmen, die einfach mehrere hundert Angestellte haben können, sind es 5,4 Entscheider. Und das Spannende und Wichtige für den Vertrieb ist eben, jeder dieser Entscheider hat andere Kriterien, mit denen er sich dein Angebot anschaut. Ja, und das müssen wir wissen, das müssen wir eigentlich herausfinden, um es dann entsprechend auch bearbeiten zu können. Ne?
Ja. Und das ist so wichtig, weißt du, die 3 klassischen Entscheider, die wir kennen, den zweiten, weil ist jetzt ein Top Führungsebene, die oftmals diese Budgets auch noch freigeben müssen. Und den dritten, den kennen wir in der Regel eigentlich auch ganz gut. Ne? Das ist in irgendeiner Form und Farbe irgendein Mensch im Einkauf, der zumindest noch mal die Bestellung rausschießt oder zumindest mal irgendwie die Freigabe aus der kaufmännischen Ebene macht. Das sind die klassischen 3. Und ich bin bei dir. Die müssen wir rauskriegen. Ja? Und es kann manchmal sein, dass die auch irgendwie verwoben sind in einer Person. Ja. Nicht jedes Unternehmen hat eine komplette ausgeprägte Einkaufsabteilung. Ja, dann ist das halt einfach Teil der Geschäftsführung. Ja, dann legt dann die Geschäftsführungsassistenz eben halt dem Geschäftsführer die Bestellung, das Angebot am Tisch und der zeichnet das ab oder sagt, nö, was? Wie? Ja. Also das, und da geht's gar nicht um die Investitionsentscheidung, die der Geschäftsführer führt, sondern eigentlich eher um die kaufmännische Einkaufsentscheidung.
Ja. Richtig.
Aber du hast recht, ich kann mich noch gut dran erinnern, ich hatte mal vor Jahren ein virtuelles Mentoring im Systems Engineering, also meinen zweiten Product-Service.
Mhm.
ganz klassischer Hidden Champion, Mittelständler, ne, Sitz im Schwarzwald, mehrere Firmenstandorte in Deutschland, zwei Entwicklungsabteilungen, eine in Norddeutschland und eine im Hauptsitz in Schwarzwald. Also ganz klassisches Setting. Und die wiederum hatten aber in Singapur auch ein Entwicklungsteam sitzen. Und dieses Team wollte der Bereichsleiter halt das Thema Systems Engineering und mein Fachingenieurbereich eben bei denen dort auch hochziehen. Und ich sollte als Mentor dieses Team begleiten in dieser Form mit meinem Product as Service. Und dann sagte er zu Recht, ich würde gerne nochmal einmal einen Call haben mit dem Lead-Ingenieur dort in Singapur. Ja, ich meine, für mich ist das Ding klar. Die Leute brauchen das Team braucht das, die müssen das können. Du hast genau den Fahrplan, du hast den Product as Service. Wir wollen genau das umsetzen, was du erklärst. Aber ich kann dich nicht einfach dort einem Entwicklungsteam in Singapur überstülpen. Das geht nicht.
Ja, genau.
So, und dann haben wir einmal miteinander gequatscht und dann war das auch für die Seite okay. Aber da waren wir schon bei vierten Person.
Ja, ganz genau, ja. Ja, und da ist es halt wirklich auch immer wichtig. Ich kann mich noch erinnern, ein großer deutscher Automobilhersteller, da war ich mit der Fachabteilung für mich, also mit dem Vertrieb oder mit dem Vertriebsleiter, war ich mir schon absolut einig. Und dann hieß es ja, aber sie müssen nochmal beim Einkauf antanzen, ja. Und der Einkäufer, der war halt mit allen Wassern gewaschen. Ne? Einkäufer in der Automobilindustrie, ich glaube,
ja.
Die kennst du auch, Mike. Oh, ja. So, der kam rein. Also erstmal hat er mich schmoren lassen. Das ist eine Taktik. Ja, also ich war pünktlich da, aber er kam dann nach 10 Minuten immer noch nicht. Dann bin ich schon mal aufgestanden und habe gesagt zu der Dame an der Rezeption, ja, wenn es dann heute nicht geht, sagen Sie dem Herrn sowieso doch bitte, ich würde mich nochmal melden wegen einem neuen Termin. Und dann guckt er mich mit Riesenaugen an und sagt, wie wollen Sie jetzt gehen? Sag ich, ja, es scheint ja der Termin nicht zustande zu kommen und ich muss ja auch weiter. Und das war schon mal ein riesen Gamechanger, weil da habe ich nämlich seine Strategie gleich kaputt gemacht. Der kam an, fast schon wutschnaubend. Sie wollen gehen? Dann sage ich, naja, wenn es heute nicht passt, machen wir einen neuen Termin. Ja. Sagt er, ich kann es kurz machen, bei Ihrem Angebot ist ein Fehler. Dann sage ich, oh, ich schaue eigentlich immer sehr genau, wenn ich ein Angebot schreibe, dass da keine Fehler drin sind, aber wo ist denn der Fehler? Ja, beim Preis, da ist das Komma eins zu weit nach rechts gerutscht.
Ja,
das schön. War die Basis, mit der wir ins Gespräch eingestiegen sind.
Und das ist wichtig, und das ist wichtig zu verstehen. Ich habe so eine ähnliche Geschichte auch. Früher damals noch als aktiver, ganz ursprünglich lange her, als aktiver Troubleshooter in der Automobilentwicklung, wo ich wie so als hochspezialisierter Feuerwehrmann im Projektmanagement voll aufgerödelt, ne, vor der Firma stehe, ja, vorm Werkstor. Hinten siehst du schon den Entwicklungsbereich, da ist der große Turm, das Fenster ist auf, der Entwicklungsleiter hängt da raus, Flammen schlagen aus dem Gebäude. Ich stehe mit allem drum und dran als Feuerwehrmann vor der Tür und wer steht in dem Drehkreuz, der alte Einkauf und sagt, können wir noch mal über den Preis reden? Und du denkst genau. So, hallo, ja, ey, Leute, da brennt ein Millionenprojekt. Ihr habt mich gerufen, weil ich der Feuerwehrmann bin, der eure Millionenprojekte wieder aufs Gleis bringt. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ja, Herr Pfingsten, also, dreistellige Stundensätze, das hat der Vorstand verboten. Ich so, okay, also ich stelle mir jetzt gerade vor, ihr Haus brennt und sie gehen erstmal hin und diskutieren mit ihrer lokalen Feuerwehr darüber, was denn so der Stundensatz von so einem Feuerwehrmann ist im Einsatz. Ja, so. Gleiches, und das ist immer, du wirst wissen, wie du mit diesen Typen umgehst. Ja? Und,
ja.
Und dann, ich hatte einmal einen Anruf von einer Einkäuferin damals, die fing auch sofort an. Ja, hier, Preis. Das ist, hast mit Automotive-Einkauf zu tun gehabt, ich lange auch. Ja, die sind halt einfach so drauf und das ist ihr Job. Es ist nicht böse, es ist ihr Job.
Ja.
Aber es ist echt ungewohnt. Und dann rief die mich an. Es war freitagsnachmittags, ich war auf dem Weg von Stuttgart nach Köln, ich stand in einem Stau, es war sauwarm, Sommer, ja, ich hatte keine gute Woche gehabt, Dinge sind nicht so gelaufen, wie ich es wollte. Ich war jetzt stimmungsmäßig nicht gerade bestens drauf.
Ja.
Und dann einen Einkauf am Telefon zu haben, ist keine so gute Idee.
Nee.
Normalerweise. Und dann sagte die, fing die dann auch sofort an, so, ja, finde ich, die haben ihr Angebot, also da müssen wir echt, also da nicht so, ja, wissen Sie, gute Frau, wir machen das jetzt mal ganz kurz. Sie sitzen hier, stehen hier mit einem kleinen, feinen Laden, ja, Sie sehen hier vor mir im Tresen sind so ein paar Möglichkeiten und ein paar Auslagen an Dinge, die Sie bei mir buchen können. Hinter Ihnen steht übrigens gerade Zeiss und Hilti und würde gerne kaufen. Wir können das jetzt mal ganz einfach abkürzen. Sie gehen jetzt einen Schritt an die Seite und überlegen sich mal ernsthaft, was Sie brauchen, damit ich in der Zeit mal schon mal mit Hilti und mit Zeiss reden könnte. Mein Gott, war die Hand zahm plötzlich.
Ja. Genau.
Und das ist es. Und das ist das, was du sagtest, ne? Du hast halt einfach verschiedene Leute und du musst unterschiedlich mit denen kommunizieren. So hätte ich niemals mit dem Entwicklungsleiter kommunizieren dürfen. Auf keinen Fall.
Ja. Das ist genau der Punkt. Und das rauszukriegen, oder was heißt rauszukriegen, die Kenntnis darüber, die ist essentiell wichtig, ne? Also wenn du einen hochprofessionellen Service anzubieten hast, ja, dann ist es unabdingbar, dass du weißt, wie bei deinen Kunden die Einkaufsprozesse ablaufen, ne? Und mir war relativ schnell klar, wo ich mich als Trainer selbstständig gemacht habe, ich komme in den meisten Fällen mit der HR-Abteilung nicht weiter. Ja, weil mit denen habe ich über Dinge geredet, die aus meiner Sicht total irrelevant waren. Ja, die wollten dann wissen, nach welchem Kommunikationsmodell ich arbeite und. Ja. Und für mich war das immer so, wenn ich ein Auto in die Werkstatt bringe, wie wenn ich frage, mit welchem Werkzeug arbeiten Sie und welchen Softwarestand hat Ihr Diagnosegerät? Das ist mir völlig wurscht. Ich bringe mein Auto dahin und ich will es abends wieder gerichtet abholen. Ja. Und ich will wissen, dass da ein Profi dran war, der alles richtig gemacht hat. Ja. Und das konnte ich dem Vertrieb vermitteln, weil wir die gleiche Sprache gesprochen haben. Das konnte ich aber nie der HR-Abteilung vermitteln, weil die an einer ganz anderen Ecke angesetzt haben. Ne? Die wollten dann mein Studium und noch dieses Modell und dann die Maslow'sche Bedürfnispyramide und die Kommunikation nach Schulz von Thun und ach, was weiß ich, was sie alles haben wollten. Ja? Und das war für mich alles nur das Werkzeug, mit dem ich meine Botschaft rüberbringe. Aber mir ging es immer ums Ergebnis. Ja? Und da muss man dann halt wissen, wie sieht mein persönlicher Einkaufsprozess aus und wie gehe ich mit den daran Beteiligten so um, dass alle hinterher sagen, super, das brauchen wir.
Genau, ja. Ja, also das ist schon mal ein wesentlicher Aspekt. Wir müssen uns klar machen in unseren Kontexten mit unseren freiberuflichen Dienstleistungen. Und da ist es völlig egal, ob das Gegenüber jetzt einfach irgendwie 50 Mitarbeiter oder 500 Mitarbeiter oder 5000 Mitarbeiter haben, im Grunde haben wir immer mehrere Personen, die beteiligt sind in diesem Gespräch, in der Kommunikation, in der Diskussion und auch in der Entscheidung.
Richtig.
Und das muss uns klar sein und da müssen wir auch idealerweise genau wissen, wie das dann oder wer das dann ist und wie das dann läuft.
Genau.
Jetzt hast du in deinem Buch aber noch was beschrieben. Und zwar, das ist der Teil, der immer wieder auch ein großes, großes Thema ist. Was wir jetzt gerade beschrieben haben, ist ja, der Kunde fragt an und wir sind auf dem Weg zum Auftrag.
Ja, genau.
Aber es gibt ja noch einen Schritt davor. Wie kriege ich einen Kunden eigentlich an die Türklinke ran?
Genau. Das große zweite Kapitel ist tatsächlich das Thema Marketing. Ja, weil wenn ich mich nicht zeige und wenn ich niemanden sage, was ich mache, und zwar auch, was ich speziell mache, ja, dann wird mich auch keiner finden. Das ist ja der Punkt, ne? Und da höre ich aber dann ganz oft so, ja, ach, aber dieses ganze Social-Media-Gedöns und das nervt alles und was soll ich denn noch alles machen? Muss ich jetzt TikTok-Tanzvideos auch noch machen?
Bitte.
So, ne? Und da ist es einfach sehr, sehr wichtig zu sagen, okay, ich konzentriere mich auf einige Marketingkanäle. Ein einziges, vielleicht ein bisschen wenig, aber auf zwei, maximal drei. Und vor allem, und das ist mir immer ganz wichtig, auf die Marketingkanäle, die mir leicht fallen. Und damit meine ich in meinem Fall, auch wenn ich schon 4 Bücher geschrieben habe, aber tatsächlich fällt mir das Schreiben schwer. Was mache ich als Krücke? Ich diktiere meine Bücher und lasse sie transkribieren. Das ist meine Krücke, damit ich Bücher schreiben kann. Wenn ich jetzt aber mit meiner kleinen Hinderung gerne Texte zu schreiben, wenn ich jetzt einen Blog machen würde, dann würde ich vielleicht die ersten 4, 5 Blogartikel machen, dann mit Zähneknirschen noch einen 6. und einen 7. Aber dann würde ich irgendwann aufhören, weil ich keinen Spaß dran habe. Wenn ich aber einen Videokanal aufbaue, ja, ob das jetzt TikTok ist oder ob ich Instagram die Stories mache oder egal was, ja, ich habe überhaupt kein Problem, wenn ich morgens mit dem Hund unterwegs bin, mir einfach kurz mein Handy ins Gesicht zu halten und ein paar Gedanken da reinzusprechen. Ne? das ist ein Kanal, der mir liegt. Also, und das meine ich damit, ich muss mir den Marketingkanal aussuchen, an dem ich auch ein Stück weit Spaß habe und der mir liegt. Ja, ich kann einen Podcast machen, weil ich lieber in ein Mikrofon rede, als in die Tastatur hau. Und das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, um dann eben auch mit seinem Marketing über eine ganze Zeit lang aktiv zu bleiben. Weil das ist auch etwas, was ich häufig sehe, dass Leute elangeladen irgendwo starten und dann ist so nach 2-3 Monaten Ruhe.
Ja, oh ja.
Und das ist halt heutzutage nicht mehr so möglich, weil heutzutage ist ja ein Tag schon eine lange Zeitspanne in den sozialen Medien. Ja. Ja. Und wenn ich dann eine Woche oder 2 Wochen oder 3 Wochen nichts poste, dann vergessen einen die Menschen halt auch. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, welcher Kanal ist für mich der richtige, wie baue ich den auf, ja. Und dann aber auch zu wissen, das ist jetzt ein Long Run. Also das sind mehrere Marathons hintereinander. Ja. Die muss ich halt durchhalten, ja.
Genau. Und das ist dieses, du hast gerade zwei wunderbar wichtige Aspekte reingebracht. Das eine ist, und das ist wahnsinnig hilfreich, sich Gedanken zu machen. Ich habe das hier in meinem Podcast vor Jahren mal eine Episode gemacht, die hieß Fische, wo die Fische sind. Ja, weil das sind nämlich die zwei Sachen. Das eine ist, wie du es gerade schon sagtest, welche Form ist denn die mir liegt? Bin ich der Typ, der sich mit der Angel an den See setzt? Bin ich der Typ, der lieber ein Schleppnetz auswirft? Bin ich was liegt mir denn? Kann ich schreiben? Mhm. Bin ich eher der Videotyp? Bin ich eher der Audiotyp? Ne? So. Und das, was dazu kommt, ist eben halt, das macht ja total Sinn, wenn ich der Angeltyp bin, ja? Aber da keine Fische sind im Teich, da kann ich ja noch so viel angeln, ja? Dann funktioniert das nicht. Und das ist etwas, was ich auch immer wieder wahrnehme, dass Leute dann Maßnahmen zum Trommeln, also zum Marketing anschieben, aber dann in Ecken trommeln, wo ich denke, also da wäre ich jetzt damals mit zum Thema Lastenheft für die Entwicklungsleiter nicht hinspaziert.
Ja. Ja, genau. Ja, absolut, ja. Und das ist eben auch das Wichtige, ne? Wenn ich zum Beispiel, wenn ich hergehe und sage, ich mache einen Podcast und meine Zielgruppe hört aber keine Podcasts, ja, dann ist das vergebene Liebesmüh, ne? Ja. Und dann kann ich noch so häufig sagen, ja, aber ich spreche leichter in ein Mikrofon, als ich auf eine Tastatur klopfe. Das hilft dann auch nichts mehr, ja. Dann ist der ganze Spaß nämlich vorbei. Wenn aber meine Zielgruppe zum Beispiel Videos guckt, dann ist die Überlegung, ob ich meinen Podcast irgendwie vielleicht ein bisschen optisch noch aufgepeppt auf YouTube stelle. Mhm. Also dann kann das schon wieder sein, dass das dann sehr gut funktioniert. Und das muss man halt wirklich wissen. Manchmal muss man es ein Stück weit ausprobieren. Oh ja. Ja, also das ist halt einfach so. Und dann muss man aber wirklich auch relativ konsequent da am Ball bleiben. Ne?
Ja, und das ist und ausprobieren, ne? Zu schauen, was liegt einem selber, wo erreiche ich die überhaupt? Laufe ich überhaupt dahin, wo meine Kundenzielgruppe überhaupt sich aufhält? Ja, ich kann ja noch so viel in Insta sein, wenn die nicht mal einen Instagram-Account haben, bringt der ganze Sport nichts. Ja, richtig. Und ich hatte damals im Ingenieurbüro für mich ein relativ einfaches Setup für meinen Kontext, für meine beiden Product or Services. Das war der Podcast. Ja, das heißt, das war sehr schnell, merkte ich so, oh je, ja, ich habe im Februar 2012 damals den Ingenieur-Podcast gestartet, den Zukunftsarchitekten-Podcast, den ich ja verkauft habe vor 2,5 Jahren. Die Leute hören Podcasts, weil sie viel unterwegs sind, gerade die Entscheider im Engineering-Bereich. Ja, das ist schon mal super. Ja. Und mir liegt Podcasten als Medium deutlich besser als jetzt zum Beispiel einen YouTube-Kanal aufzubauen. Kann ich zwar auch, aber es ist ein Faktor für mich, einfacher einen Podcast zu produzieren. Ich habe ja auch echt zeitweise 3 Podcasts nebeneinander gehabt, ne? Plus noch ein paar Co-Hosts, wo ich noch bei war. Aber ja, Podcast. So, dann merkte ich, irgendwann kriegte ich raus, und das ist ausprobieren. Ja? Wenn ich Vorträge auf Fachkonferenzen halte, dann kriege ich Leute anschließend ins Gespräch. Ja, dann ging ich von der Bühne runter, und dann standen vielleicht schon 3 Leute da so, Mike, super toll, wir haben deinen Podcast schon gehört und jetzt liegt das Vortrag einmal so, können wir mal über ein Lastenheft reden oder können wir über das Mentoring reden, so, also über meine Product Services. Oder ich hatte auch Kunden, die kamen 2 Jahre später und sagten, ja, Herr Pfingsten, wir haben Sie damals auf den Vortrag gehört, jetzt brauchen wir ein Lastenheft. Ja, so. Aber ich merke, das funktioniert. Ja, und so war ich dann über Jahre immer im November war im Sindelfingen eine Fachkonferenz über mehrere Tage. Ich wurde, glaube ich, irgendwann mal dann begrüßt, wenn ich dann in diese Speaker Reception kam. Ach, Herr Pfingsten, Sie kennen sich ja aus, Sie sind ja Inventar bei uns.
Ja, ja? Genau.
Wo du einfach weißt, okay, das ist so einmal im Jahr so eine Konferenz, das macht einfach Sinn. Und ich habe auch, ja, ich habe einmal den ganz großen Saal gefüllt mit den, ich weiß nicht wie viel, ein paar hundert Leuten. Ja, aber meistens hatte ich so die 50, 60 People Größe an Räumen und manchmal waren es auch vielleicht kleiner, aber es waren genau die richtigen und es hat einfach funktioniert. Das war für mich das Zweite und das Dritte, was dann funktioniert hat, weil ich gemerkt habe, dass diese ganze Geschichte mit den Vorträgen auf großen Konferenzen zwar funktioniert, aber für mich relativ sperrig war. Ich mag die klassischen Konferenzen nicht so, man kommt da nicht so in die Kommunikation, auch ins Gespräch. Und dann bin ich ja damals über das Thema Barcamp gestolpert. Wir haben ja damals das Systems Camp als das erste Systems Engineering Barcamp 2013 angeschoben. Und dann habe ich mir halt Barcamps rausgesucht, wo meine Zielgruppe rumläuft. Und hallo, ein Lastenheft ist ein Artefakt im Projektmanagement. Also wo gehe ich hin? Ja, dann zum Projektmanagement Barcamp. So, und dann habe ich da halt Sessions aufgehangen, habe gesagt, hier in 2 Wochen zum Lastenheft oder auch ganz geil so agiles Lastenheft. Alter Schwede, ich hatte die ganze agile Szene in meiner Session sitzen, die wollten mir erklären, warum ein Lastenheft verdammt nochmal nicht agil sein kann. Und dann habe ich ihnen ihr agiles Manuskript da vor die Nase gehalten und habe gesagt, kannst du Software, tausch das Wort Software gegen Lastenheft aus, so, das sind dann spannende Diskussionen, die du aufmachen kannst, aber ich weiß, durch diese 3 Sachen, Podcast senden, Vorträge halten auf einer einzigen Konferenz, wo ich aber weiß, dass sie genau da laufen, meine Zielgruppenleute rum. Plus ich gehe dann es gab dann übers Jahr verteilt 4, 5 Helmcamps, ne, in Berlin, Stuttgart, Dornbirn und wo noch alles, wo ich dann immer dann hingestiefelt bin. So und habe dann da über Systems Engineering und Lastenhefte geredet.
Genau. Und die Basis, warum alles funktioniert, und das kann man jetzt erweitern, um Social Media Kanäle und, ist eigentlich immer, dass die Leute anfangen, dich kennenzulernen und Vertrauen aufbauen. Ne? Ja. Und wenn ich jemanden eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde bei einem Vortrag zugehört habe, dann kriege ich, wenn ich vom Fach bin, durchaus einen Eindruck, ob der da oben weiß, wovon er redet auf der Bühne oder ob das einer ist, der sich vielleicht irgendwo was aus dem Internet zusammenkopiert hat oder neuerdings die KI mal kurz hat machen lassen. Ja, ja, also das kriege ich als Profi-Zuhörer dann schon raus. Und das ist eigentlich das Wichtige. Ne? Ich habe, wenn ich meine Facebook-Aktivitäten anschaue, die sind völlig skurril, weil ich da zu 95% Unterhaltung mache. Ja, und nur 5% streue ich immer wieder mein Business mit ein. Und was passiert aber da? Die Leute kommen aktiv auf mich zu und sagen, Mensch, ich verfolge ja deine Posts total gerne. Was machst du eigentlich so wirklich in deinem Kerngeschäft? Und wenn ich denen das dann sage, oh Mensch, das könnte ich aber auch gebrauchen. Ja, also da habe ich eine relativ andere Art gefunden, aber die hat sich bei mir eben entsprechend so entwickelt und funktioniert prima. Ja, wenn ich irgendwelche lustigen Sachen von meinem Hund poste, ja, dann wissen die alle, dass ich einen Wuffi zu Hause habe. Ja, und das ist wieder so ein Anknüpfungspunkt. Warum? Weil der Eindruck, dass, hey, den Martin kenne ich, dadurch natürlich verstärkt wird. Ne? Ich weiß ja sogar, dass der einen Rottweiler hat. Ja? Und das ist genau der Kern. Ich muss mich zeigen. Ja, sonst wird nie einer auf mich aufmerksam und kommt auch natürlich nicht auf mich zu. Ne?
Genau. Genau. Und das bringt am Ende das wieder auf den einleitenden Satz, den du eben hattest. Wir müssen raus. Und zwar kontinuierlich raus, kontinuierlich trommeln, kontinuierlich akquirieren, um aus dieser Sinuskurve herauszukommen.
Genau, richtig. Ja. Ja, da braucht man ein klares Konzept letztlich auch. Ja, und das ist das, was halt wirklich einmal auch erarbeitet und erdacht werden muss. Das ist völlig klar, ne?
Genau. Und das ist ja das, wo deine absolute Expertise liegt. Du hast den Background aus dem B2B, du hast diese Konzernkunden früher gehabt, du weißt, wie du Vertrieb professionell für eine professionelle Lösung, Dienstleistung, Produkt eben halt machst. Und dieses, wie so ein Konzept aussehen muss, damit du nämlich für dich klar hast, okay, so soll es laufen. Und das bringt mich jetzt eigentlich zu einem Punkt. Du hast ja verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten, wie du genau solchen so uns freiberuflichen Geister, die wir als unternehmerische Menschen unterwegs sind, an der Stelle helfen kannst.
Ja, ganz genau. Also ich habe zum einen, das ist so ein bisschen mein Kern, habe ich ein 9-Wochen-Mentoring. Da begleite ich mit einem Call pro Woche plus gewissen Hausaufgaben, die zwischendurch auch kontrolliert werden, begleite ich jeden zu seinem individuellen perfekten Vertriebskonzept für seine Zielgruppe, für seinen Service, für also wirklich ganz individuell gebaut, ja. Und das ist so mein Kern, den ich seit Jahren mache und der auch super funktioniert. Und dann kam aber mal die Frage auf, Mensch, also 9 Wochen, puh, das ist ja hier eine ganz schön lange Zeit, ja. Und deswegen biete ich jetzt tatsächlich auch einen zweitägigen genau. Intensivworkshop an. Und intensiv heißt wirklich, dass der erste Tag von 10 bis 18 Uhr geht, dann ist Abendessen und von 20 bis 22 Uhr geht es dann weiter und am nächsten Tag von 9 bis 16 Uhr. Also das ist wirklich intensiv, aber auch klein, weil es sind nur 5 Plätze verfügbar, damit auch hier jeder mit seinem persönlichen individuellen Vertriebskonzept für seine Zielgruppe, für seinen Service dann am zweiten Tag abends rausmarschiert und idealerweise dann auf, was weiß ich, in der Bahn oder auf dem Heimflug, bitte nicht auf der Heimfahrt mit dem Auto, dann die Augen zumachen kann und sagen kann, wow, war intensiv, war hart, ich bin jetzt K.O., aber ich habe mein Vertriebskonzept fertig. Ne? Also das sind so die 2 Hauptpunkte, wie ich die Leute unterstütze und ja, das funktioniert hervorragend. Ja.
Und das ist im Grunde das, was ich super empfehlen kann. Ich habe mir damals auch, was ich eben sagte, mein Vertriebskonzept war relativ klar. Podcasten, Vortrag halten auf der einen Konferenz und ansonsten auf diese Projektmanagement-Barcamps spazieren. Man hatte damals noch Twitter und Xing, das gab es dann auch noch, da hatte ich dann auch so mit der Zeit. Aber das ist ja genau das, was du meinst. Ne? Was ist das Konzept, um die Leute an die Türklingel zu bringen und vor allem, um dann halt den Auftrag auch reinzuholen und zu akquirieren?
Das ist genau der Punkt. Also der Prozess hört ja nicht auf in dem Moment, wo ich mein Marketing anschiebe, sondern da fängt er ja eigentlich erst an, der Prozess. Ja? Was mache ich denn, wenn jetzt jemand sagt, Kuckuck, das ist interessant, ja? Wie kommuniziere ich mit wem? Wie sieht ein richtig gutes Angebot aus heutzutage, ja? Und vor allem dann, wie close ich den Deal? So, dass ich auf der einen Seite nicht irgendwie komisch aufdringlich oder cheesy bin, wie die Amerikaner so schön sagen, sondern nach wie vor einfach eine seriöse Expertise rüberbringe, aber bitte schön den Auftrag erhalte. Das ist eigentlich, und diesen gesamten Prozess bilden wir da ab.
Und ich kann das sehr empfehlen. Ich weiß, dass mittlerweile einige hier aus der Community bei dir waren, in dem 9-Wochen-Begleitung im Mentoring. Dass die große Frage, die Anfrage kam ja jetzt auch über, kann man das irgendwie mal so kondensieren und dann geht man nach 2 Tagen mit dem Ergebnis raus und kann sofort umsetzen, ja, und die Feedbacks sind gut, du hast ja super gute Testimonials dazu bekommen, also dementsprechend, ich kann euch extremst empfehlen, wenn ihr sagt, ey, ich muss echt jetzt mal ran und dass diese Sinuskurve da aufhört, ja, sondern dass das mal wirklich eine konstant, ich sag mal, steigende, idealerweise, ja, gerade, Anführungsstrichen, wird, ja, ist das einfach die Basis, weil du damit eine ganz klare Strategie hast, wie du weißt, okay, an so gehen wir vor, das machen wir, das funktioniert bei uns. Und das ist ja das Schöne, du hast mit deinem großen Wissensschatz eben halt so viele verschiedenste Ideen, ja, du hast ein paar Ideen auch die letzten Male, wo ich mir denke so, krass, da wäre ich nie drauf gekommen. Ja, ich erinnere mich an einen Teilnehmer deines Mentorings, der bestellt jetzt so kleine Goodies.
Einarmige Banditen.
Genau. Und verschickt die an die Zielgruppe und macht damit quasi den Kontakt für ein Erstgespräch. Total abgefahren. Ja. Wo man denkt, nee, es muss nicht immer TikTok sein. Ja. Es gibt auch ganz andere spannende Möglichkeiten. Ja. Dementsprechend kann ich das euch sehr empfehlen.
Ja. Und vor allem, was ganz, ganz wichtig ist, wo fange ich an? Ja. Also ich erlebe es relativ häufig, wenn ich so in meiner beobachtenden Rolle unterwegs bin, dass viele, die eben nicht hauptberuflich im Verkauf unterwegs sind, sich unfassbar mit Nebenkriegsschauplätzen aufhalten und da Wochen, Monate vertrödeln, kann man schon sagen, aber der eigentliche Vertriebsprozess ist immer noch nicht gestartet. Und das ist genau der Punkt. Ich muss, wie bei so einem Knäuel Wolle, einfach wissen, wo ist das Ende, wo das Ganze anfängt und wo ich vorsichtig dran ziehen kann. Und dann gibt das Ganze irgendwann mal einen Sinn und wird ein Pulli draus. Ne?
Genau. Wunderbar. Ne? Also, wenn der Martin euch einen wunderschönen Vertriebspulli stricken soll, mit euch gemeinsam, ja, dann weiß ich genau, gibt es eine wunderbare Anlaufstelle, nämlich deine Webseite. Ich werde das Ganze hier verlinken. Ja. Und dann geht da hin, ich kann euch sehr empfehlen, dieser Workshop bringt euch richtig, richtig nach vorne. Die Stimmen der Teilnehmer, die ich gehört habe, die sind mega. Ja, macht das auf jeden Fall.
Kann ich nur unterstützen.
In diesem Sinne, Martin, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und
ich danke, Mike.
Ich denke mal, das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Wir werden es häufiger hier noch machen.
Ich freue mich jedes Mal. Vielen Dank.
Alles klar. Dankeschön. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast und mache dein Smartphone zur kostenlosen Universität. Klicke einfach auf Abonnieren in der Podcast-App und du verpasst keine Episode mehr. Und wenn du jemanden kennst, für den der Podcast ein wertvoller Input darstellt, dann würde es mich freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Das war die heutige Episode im Freiberuflich-Selbstständig-Podcast. On Air seit 2014. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.